wie mir diese Musik schon abgegangen ist. Es ist ein bisschen her, erzähl es her, aber jetzt sind wir wieder zurück. Der Nerdmagnet.job-Podcast ist zurück aus dem Urlaub und aus dem, naja, ich sage mal, Krankenhaus, nicht Krankenhaus, aber aus der, ja, er ist zurück. Mit dabei ist natürlich der Alexander. Hallo, servus.
Hallo, wir sind wieder da, ne? Also quasi ein Endurlaubter und Endkrankenstandler. Ich glaube, Krankenstand war das Wort, was du gesucht hast.
Genau so ist es, ja.
wir sind wieder da und Gott sei Dank ist so viel passiert in den Wochen, dass ich absolut keine Ahnung habe, über was ich reden wollte mit dir. Ich kann da vieles von Übersee berichten, weil da war es amazing. Aber bitte, Thorsten, wie ist es dir ergangen? Wir haben sie nicht wirklich gesehen, wir haben sie einmal kurz gesehen, seitdem ich wieder zurück bin, auf österreichischem Boden. Das Ärgste, was mir, seitdem ich wieder zurück bin, passiert ist, ist, dass mein Gamingstuhl anscheinend die Hydraulik verliert und ich das fixen habe müssen mit einem coolen Lifehack. Kann ich jetzt da, jetzt gibt es gratis Lifehack von mir. Man braucht gar nicht irgendwie krass im Internet suchen, weil es gibt es jetzt. Sollte euer Gamingstuhl irgendwie runtergehen von alleine, obwohl ihr jetzt nicht irgendwie was drückt, einfach so einen Schlauchbinder unten anzwirbeln bei der Hydraulik, ganz rausfahren, unten den Schlauchbinder ran, easy. Alles ist geregelt. Und nicht vergessen, am besten noch irgendein Klebeband oder was rumwickeln über die Metallstange, weil dann rutscht doch nichts.
Also, ja, ist natürlich ja, eine Möglichkeit, das Ganze zu tun. Ich habe das bei meinem letzten Stuhl einfach so gemacht, ich habe eine neue Hydraulik gekauft. Die kostet, glaube ich, 15 Euro, die Gaskartuschen oder sowas, und tauscht einfach raus. Aber es ist ja auch eine Art und ja, Art und Weise, das zu machen.
Wenn man also 15 gesagt, Euro im Gegensatz ja, zu 1 Euro Kabelschlauchbinder.
Also ein Kabel, ein Schlauch, was ist ein Schlauchbinder? Ich kenne einen Kabelbinder, aber es ist in
Ordnung. Ein Schlauchbinder, das ist das breite Ding aus Metall, was du mit einem Schraubenzieher
anzubist. Ja, das ist mir fast zu viel Aufwand. Da kann man wirklich einfach dafür 15 Euro den Kabel. Ist ja wurscht. Nein, ich will da gar nicht drauf über Enke, ist ja kein Problem. Jedem das seine. Und solange es funktioniert, warum nicht, ne?
Also. Dabei ist mein Bobsch noch nicht am Boden gelandet, also von daher
genau,
easy.
Das werden wir dann im Laufe des Podcasts ja mal hören, wie die Stimme immer leiser wird, weil du dich weiter entfernst, hast immer weiter runter rutscht mit dem ganzen Sessel. Gehst quasi noch und noch ein. Na, Alexander, ich weiß ja nicht, also wie gesagt, es gibt ja, ist ja in dieser Zeit recht viel passiert. Der Urlaub war zwangsmäßig ein bisschen länger, weil ich war krank, du glaube ich warst auch ein bisschen kränklich auf jeden Fall, bis das noch immer. Ich bin auch noch am Gesundwerden, aber schon fast am Ende des Gesundwerdens angekommen. Von dem her haben wir so gedacht, es passt eigentlich jetzt wieder, dass wir sich wieder zusammensetzen und einfach einmal reden. Season 2, sagen wir mal das Ganze, ne? Also wir beginnen heute Season 2. Und, aber ja, erklär uns, ich meine, wenn du willst, weiß ja gar nicht, ob du darüber reden willst, aber erzähl einmal so einen kurzen, konsolidiert, wie es da ergangen ist oder was du so gemacht hast.
Ich habe quasi Urlaub gemacht überall, ne? Also im Endeffekt nur einen kurzen Sprung von Wien über Frankfurt nach Orlando und dann war ich dort im Disney World. Ne? Jetzt kannst du das schon mal anhalten, ne? Disney World ist absolut amazing. Ne? Braucht man nicht diskutieren, selbst wenn man kein Disney-Fan ist. Es ist absolut cool und nur ein kurzer, es wird den Rahmen springen, also wir würden die eine Folge nicht mit einer Stunde gerecht werden. Ne? Also es ist so, dass du ja insgesamt hast du da ja 4 Parks, 5, wenn du die Waterparks oder noch dazu zählst. Ne? Aber es gibt da einen Park, Epcot, um genau zu sein. Da sind einzelne Ländereien halt eben. Ne? Da gibt es Großbritannien, Deutschland, Norwegen, Japan. Da gibt's halt, da haben sie halt wirklich nachgebaut, ne? Die wahnsinnigen Amis. Mhm. Ne? Und das ist so absolut crazy, dass du wirklich, wenn du so einen gewissen Winkel hast, dass du von hinten nichts anderes siehst, außer halt jetzt zum Beispiel die Straße, eine italienische Straße mit den Cafés und mit den Springbrunnen, ne? Dass du da die erwischt, wie du ein bisschen outzonst und du glaubst, du bist dort. Es ist wirklich komplett sick, komplett cool gemacht. Und da waren wir halt eben auch mitunter in diesem Japan-Pavillon. Ne? Da haben sie jetzt so eine Tempelanlage, haben sie da aufgebaut, das japanisches Essen bekommen und alles. Du hast sogar so einen Nerd-Shop dort gehabt mit so Standard-Anime-Kram, was du halt Naruto-Stuff gekriegt hast, My Hero Academia Zeug bekommen. Also
die das war meine Außenstelle, das war meine Zweigstelle.
Richtig. du hast sogar diese Nudelcups bekommen. es war irgendwie was komplett strange, weil neben der Mickey Mouse überall Mickey Mouse waren und sonst was und dann gehst du da in die Kurve und dann hast du so ein All-Over-Evoli-Plüsch Kostüm gekriegt, geil. $300. Nein, es war schon wirklich sehr cool. Ich kann es auf alle Fälle jedem empfehlen, dass man, was man tut, halt ein bisschen entspannt und die Kohle in die Hand nimmt und das einmal zumindest macht, weil es halt wirklich sehr, sehr cool ist. Ne? Alle anderen Parks sind halt klassisch Disney. Ne? Also wenn man nur ansatzweise in seiner Vergangenheit ein bisschen was mit Disney am Hut hat, kommt man da auch auf seine Kosten. Ich bin vor Goldene Kamele angespuckt worden, indem ich halt eben die fliegenden Teppiche vor Aladdin geritten habe. Und habe Safaris bestritten mit einem riesengroßen, stinkenden Benzintruck. Wildwasserbahn, bin den Mount Everest quasi in einer Minenlore auf der Suche nach dem Yeti durchgefahren. Es war wirklich sehr krass. Also es hat alles gegeben. Und es hat jeden Tag geregnet.
Ja, das ist natürlich nicht so leibend bei einem Urlaub, schätze ich mal. Aber ja, kann man es nicht aussuchen, ist wieder. Ne?
Man muss halt dazu sagen, es hat halt das Florida-Wetter ist halt nicht besonders bekannt dafür, dass es dort kühl ist. Also es hat so 35 Grad ist Standard, ne? Und gefühlt mit der ganzen Luftfeuchtigkeit reden wir da dann schon vor 41 Grad. Ne? Also es war schon angenehm ab und an, halt eben so kurze Regenergüsse zu bekommen. Wir waren ja nicht nur im Disney World, wir waren unter anderem auch in die Universal Studios. Das heißt, wir sind auf den Spuren von Harry Potter auch durch Hogwarts geschlendert, durch Gringotts oder die Winkelgasse. Und das ist halt auch komplett sick. Also no meme, was die da aufgezogen haben, à la Harry Potter-mäßig, das ist unglaublich. Man muss das wirklich selbst erlebt haben, damit man ansatzweise ein gewisses Gespür dafür bekommt, was sie da jetzt meinen. Ne? Weil einer sagt, okay, passt, haben sie der Gasse nachgebaut, aber mit was für einer Detailverliebtheit, die das Ganze da hochgezogen haben, ist halt der Wahnsinn. Ne? Du gehst halt wirklich in die Winkelgasse, gehst du so versteckt irgendwie rein, dass wenn du nicht wissen würdest, dass da hinten die Wizarding World anfängt, würdest du gerade vorbeigehen. Ne? Ach, und das Gleiche ist, sie haben Hogsmeade komplett nachgebaut und halt, du hast immer im Horizont das fette Schloss Hogwarts selbst, du hast da verschiedene Rides halt eben drinnen. Ich bin auf dem Motorrad vom Hagrid gefahren und das war halt wirklich komplett sick. Aber wie gesagt, viele Leute auch, du hast relativ lang warten müssen. Du hast natürlich dieses Hogsmeade soll ja, also das schneebedeckte Dächer gehabt, was natürlich bei 41 Grad Außentemperatur. Aber so als kurzen Strich drunter, es war wirklich cool und war es auf alle Fälle wert. Und man muss aber sagen, dass 10 Tage genug waren. Also man hat jetzt da alles gesehen von diesen Attraktionen, von den Parks, die Attraktionen. Wir sind mit den neuesten Stuff sind wir gefahren, angefangen von den Guardians of the Galaxy Ride oder die Rise of the Resistance von Star Wars. Es ist halt alles richtig cool.
Das ist ja das, ich vergiss das immer wieder, dass zum Beispiel ja Star Wars jetzt ja zu Disney gehört. Ne? Deswegen habe ich auch immer wieder vergessen, ob du gesagt hast, ja, es war jetzt da, wenn du die Bilder geschickt hast davor von den Star Wars, denken wir, ah, geil, oh, ja, stimmt ja, die gehören jetzt auch zu Disney. Ne? Also das war dann immer so, aber echt coole Bilder auch, also kann ich von den Bilder her muss ich schon sagen, kann ich, und auch von deinen Erzählungen her, aber muss ich das auch betroffen haben, kann ich mir richtig gut vorstellen, ja. Also hat sich für dich und auf jeden Fall ausgezahlt. Ne?
Es ist halt auch so richtig schön teuer. Ne? Man muss halt das natürlich auch dazu sagen. Ne? Also wir waren da kurzzeitig einmal in einer Bar, ne? In so einer Star Wars Kantine, und da hast du halt fürs Bier $12 gezahlt. Ne? Also, und
das, ja, aber du hast ja auf der Wiesn auch, ne? Fürs Marsbier.
Fürs Marsbier, ja, richtig, du hast es gesagt. Also da sind wir $70 sind wir da los gewesen, allein für ein paar Getränke. Ne? Also es war schon teuer, aber da zahlst halt auch das Ambiente. Und Disney lässt sich natürlich alles zahlen.
Ich verstehe, warum du nicht die Gaskartuschen kaufen musst, Kenner, sondern wieder einen Kabelbinder,
genau,
deinen Sessel reparieren musst. Und wie schaut es aus mit Gaming-mäßig? Hast du da irgendwie was angerissen gehabt oder warst du so fertig von deinen Parkbesuchen dann oder generell vom Reisen, dass du dachtest so, puh, eigentlich brauche ich nur Ruhe jetzt?
Ist relativ lustig. Ich war ja komplett vorbereitet. Ne? Ich habe ja Xenoblade Chronicles 3 extra nicht gespielt, ne? Also nicht weitergespielt, damit ich halt was habe für den Urlaub. Hab mir diverse andere Games noch einpackt für die Switch und hab mir gedacht, ja, geil, okay, 9 Stunden Flug, da daddelst, ne? Da daddelst wirklich, weil dann 9 Stunden ist eine Session, ja, sehr easy für mich, ne? Ja, gut, aber das habe ich halt nicht, ich würde es mir schon einreden lassen, wenn man in einer anderen Klasse fliegt, ne, aber Economic Class, da ist nicht so romantisch mit herumgammeln und zocken, sondern da ist es halt relativ unangenehm, wenn es jetzt da so eingepfercht zwischen 2 Stühlen sitzt und irgendwie die Switch krampfhaft vor deine Augen hältst. Also das ist halt, das geht eine halbe Stunde gut und dann weißt du nicht mehr, wie es sitzen sollst. Ne? Ich habe dann umgeschwenkt, also relativ viel gezockt habe ich nicht. Ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, eine halbe Stunde gespielt, maximal. Und dann habe ich mich eigentlich mit Board Entertainment beschäftigt. Und da habe ich, also da haben sie wirklich vieles gehabt. Sie haben die neuesten Filme und alles gehabt. Ich habe halt die ganze, das neue Doctor Strange habe ich mir angeschaut. Dann habe ich mir die Spider-Man-Teile habe ich mir alle angeschaut, die, was ich halt noch nicht gesehen habe. Also die Zeit ist schon gut vergangen, aber so viel mit Zocken war es jetzt nicht. Ne?
Ja, man muss jetzt, glaube ich, so 1,30 Meter sein, damit man im Flugzeug eigentlich geschmeidige Zeit hat.
Richtig, und, ja.
Das sind wir beide nicht. Wir sind ein bisschen über 1,30. Also, ja, okay, ja. Schade, weil du gesagt hast, ja, natürlich, ja, man hätte es halt aufgespürt und hättest gedacht, okay, dann zockst du es während dem Fliegen, aber natürlich, das geht halt dann schon. Das erschöpft mehr das Sitzen und das, wie spiele ich, also spielen selber halt, ne? Und das ja, macht halt dann ein bisschen nadig, das Ganze, ja.
Du kannst ja nicht konzentrieren. Ich habe 2 neues Cancelling-Headsets gehabt, also ein Headset aufgehabt, die Bose-Kopfhörer. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, wenn man das neues Cancelling aufdreht, droppt gleichzeitig ein bisschen die Tiefen von der Audioqualität. Und wenn man das dann gekoppelt hat, ne, in ein Fighting-Game, was sehr, sagen wir so, anime-lastig ist, ne? Das tut dem Ohr jetzt auch nicht sonderlich gut, ne? Muss man auch sagen. Ja. Es war schon, also es war kein smoothes Spielen. Es war halt, ja, ich zock halt, dass die Zeit vergeht, ne? Und ich zock jetzt nicht, weil ich das Game zocken will. Ja. Ich glaube, da wäre ich mit so belangloses Herumdaddeln wahrscheinlich besser aufgehoben gewesen, ne? Mit irgendeiner
Tetris.
Ja, genau, irgend sowas, was das so
kurzweilige, ja, so Arcade-Gaming-Sachen halt, ne? Und jetzt nicht einen riesigen JRPG-Wölzer, den es da, ja.
Ich glaube, du warst mit einem Candy Crush besser aufgehoben.
Ja, aber vielleicht auch mit einem Skyrim Anniversary Edition, die jetzt auf der Switch
endlich jetzt auf der draußen ist. Mit Skyrim, das was jetzt auf dem Lufthansa Board Entertainment zum Spielen
ist. Ich glaube, das ist das Einzige, was ihm Todd jetzt nur fehlt. Er hat jetzt schon alles, ja, vom Schnürsenkel bis zur Switch hat er überall Skyrim zu Hause gebracht. Jetzt fehlt ihm nur mehr die Board Entertainment. Das tut mir leid. Ja, das wird der nächste Move werden für ihn, das sage ich da.
Ja. Das, wie gesagt, das war... So gaming-technisch hat es in Urlaub. Einmal habe ich mich in Arcade geschummelt. So richtige Arcade, so wie du es halt kennst, ne, aus den Filmen, aus von den Amis. Dieses, Basketball und Dingsibumsi, ne? Und da war ich ganz kurz unbeaufsichtigt und habe $15 in so eine Gaming-Card investiert und hab schnell während einer Klopause habe ich $15 auf einen Grabschautomaten vergrabscht und habe nichts gewonnen. Aber ja.
Waren wieder 15 Euro für die Gaskartuschen gewesen. Ja.
Das Interessante oder das Lustige ist ja, dass die Universal Studios die Rechte am Nintendo Land haben. Habe ich nämlich nicht gewusst, weil Universal Studios Japan, da hängt das Nintendo Land drauf.
Aha, okay.
Und jetzt kommt ja der krasse Kicker, was ich dann, nachdem wir wieder gekommen sind, habe ich ja so ein bisschen YouTube und ein bisschen noch recherchiert und so, was halt jetzt nur in Zukunft halt planen, weil es war ja die D23 war ja diese Disney Expo, wo sie halt die neuen Sachen vorstellen, und im gleichen Atemzug war das auch für die Universal Studios, also so eine Ankündigungswelle. Okay. Und da planen sie einen neuen Bereich, wo unter anderem auch das Nintendo Land nach Orlando kommt.
Ah, okay. Ja, eh gescheit im Endeffekt, ne? Also wird sicher einiges an Besucher lukrieren, ne?
Ja, absolut. Aber vom Service, vom allgemeinen Service müssen die, also Universal Studios ist nicht Disneyland. Das merkst du am kompletten Staff. Du merkst es allgemein, so wie du dort hinkommst und alles, es ist halt was anderes, ne?
Was hat dir besser gefallen, generell? Disney oder Universal?
Generell Disney, aber das ist halt gekoppelt gewesen mit den Bonus, was man halt hat, wenn man in einem Disney World Hotel wohnt. Ne? Mhm. Bei uns ist vor fünf Minuten Gehweg vom Zimmer ist eine Gondel weggefahren, die den die Parks gebracht hat, die was 1,5 Stunden bis nach Parkende noch weitergefahren sind. Das heißt, du hast um 12 Uhr, wenn die Mittagssitz war, hast du halt in die Gondel geguckt und bist halt wieder heimgefahren, ne, ins klimatisierte Hotel, hast eine Stunde halt gemützt und bist wieder in den Park gefahren, und das war voll wurscht. Ne? Das hast du halt bei den Universal Studios nicht. Ne? Da hast du entweder eine Viertelstunde Gehweg gehabt, wobei wir schon ein relativ vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein nahes Hotel gehabt haben an die Universal Studios. Und das Hotel an sich war jetzt auch nicht so top-notch, sage ich jetzt einmal, wie das Disney World Hotel.
Genau, es sind zwei verschiedene gewesen. Zwei verschiedene
Hotels. Genau, ja. Also ich würde jetzt einmal so ganz einfach sagen, dass Disney World einfach das bessere Entertainment war, auch vom Relaxen her. Es schafft halt mit den ganzen unheimlich vielen Sachen, die da rund um dich halt eben passieren, schafft es halt, dass du an nichts anderes denkst. Ne? Und es passiert zwar schon viel, und du hast nicht die körperliche Erholung, aber das die geistige Erholung, weil du halt an nichts anderes denkst, wie, Alter, wie geil ist da, was ist denn da alles, ne? Mhm. Du hast immer was zu sehen und immer, es ist immer was los. Und bei den Universal Studios ist es halt ein bisschen anders. Es ist schon auch cool mit den ganzen Rollercoastern, mit den Wizarding Worlds und das Marvel-Zeugs, was es halt dort gibt, was halt mehr auf die Comics basierend ist, als wie in Disney World. Es ist schon cool, es hat seine Daseinsberechtigung, und man muss das auch schauen, wenn man dort ist. Ne? Das war blöd, wenn man das nicht mitnehmen würde. Aber man ist jetzt, sage ich mal, in zwei Tagen durch.
Okay. Na, sehr geil, sehr geil. Ja, na, während du deine Adrenalinschübe auf Achterbahnen und Fahrten und so gehabt hast, bin ich in Österreich geblieben. Hab zwar auch mehr oder weniger ein bisschen an Urlaub gehabt, abgesehen von Bestellungen verschicken und sowas, habe jetzt die andere Sparte, die IT-Sparte, einmal eine Woche Urlaub gehabt. Aber heißt nicht, dass ich nichts getan habe, denn auch zum Beispiel möchte ich jetzt momentan, hätte eigentlich am Anfang machen wollen, aber komplett vergessen, alle Zuhörer mit von Apps wie Apple Podcast, Google Podcast und Amazon Music begrüßen, denn ab jetzt, oder dieser Stream, also diese Podcast-Episode ist jetzt sowohl auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Amazon Music. Ja, also gibt keine Ausreden mehr. Ja, also ihr könnt euch uns jetzt unseren wunderbaren, frohlockenden und lustigen Stimmen und den Zügen, die im Hintergrund vorbeifahren, jetzt auf verschiedensten Plattformen anhören. Ja, das war ein Teil davon, und ja, dann spielermäßig habe ich, wir Zuhörer von der Season 1 wissen ja, dass es ja geendet hat mit mir, Metal Gear Solid Revengeance, ja, und das habe ich in meinem Urlaubszeit durchgespielt. Wir haben uns einmal ganz kurz gesehen, du hast ja gesagt, dass ich es durchgespielt habe, und das ist einfach, es hat schon richtig Bock gemacht, das Spiel. Es war teilweise wirklich schwer, wo der ein oder andere Fluch über meine Lippen geglitten ist, aber im Großen und Ganzen war schon cool. Also es war, ja, also ich sag, Hack and Slash, mehr oder weniger der Song, ja, und storymäßig war in Ordnung. Ich sage, ist jetzt nicht so die Creme de la Creme storymäßig, muss ich sagen. Aber es gibt einen Grund, warum er das Ganze macht. Und das ist ganz gut verpackt worden, finde ich. Ja. Und wie gesagt, knackige Boss-Mechanics teilweise. Dann das A-Boss, der mir am Anfang an Senkel gegangen ist, ein zweites Mal gekommen ist. Das hat mich ein bisschen mehr aufgeregt gehabt. Weil man den halt nicht jederzeit erwischen hat können, sondern nur in gewissen Phasen, beziehungsweise hat man Sachen machen müssen, damit man ihn erwischt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für die 30 Euro, die ich da ausgegeben habe, hat es auf jeden Fall ausgezahlt. Und das täte ja wirklich jeden, der vom Alexander seiner Erzählung noch nicht überzeugt war, so wie ich, sich Metal Gear Solid Revengeance zu holen, die es noch nicht gespielt haben. Bitte macht das. Es macht Spaß und ist glaube ich, gehört schon ein bisschen dazu. Muss man gespielt haben, sage ich mal.
Ja. Wie viele Thorsten-Punkte?
8 von 10. Wobei, also 8, okay, vielleicht machen wir 7 von 10, weil der PC-Port jetzt, ja, mit die Cinematics und ist teilweise grottenschlecht. Also die Cinematics sind schlechter als die Gameplay-Cutscenes, sage ich mal, ja. Und das Lustige ist, dass in diesen Cinematics der Sound komplett runtergepegelt wird. Es ist komplett leise. Das heißt, du musst deine Boxen oder deine Kopfhörer urlaut aufdrehen. Du hast es manchmal so, dass die Cinematics läuft und im Hintergrund schon die Ingame-Mucke anfängt. Jetzt hast du eine Überlappung von urlauter Ingame-Musik und urleisen Dialog. Ja? Also auch mit Untertitel spielen. Weil sonst kriegt sie vielleicht die Hälfte nicht mit davon. Aber wie gesagt, also ich sehr viel Spaß gemacht, ein paar lustige Momente auch drinnen, ob das jetzt irgendwelche Wortspiele sind oder einfach nur so Kleinigkeiten wie, du schlagst einfach auf eine Kartonschachtel und da ist halt dann ein Gegner drinnen und dann sagt, ah, wo hast du das denn hergewusst? Ne? Was hat natürlich auf die anderen Metal Gear Solid, auf die anderen Metal Gear Spiele drauf hinzeigt und man selbst ja in einer Box herumrennt teilweise, ja. Nein, hat schon Spaß gemacht, kann ich empfehlen. War ein gutes Spiel, hat mir sehr getaugt.
Ich habe ja wirklich in meinem Urlaub habe ich auf zwei Sachen hingefiebert. Ne? Also zwei Sachen waren ja mein stetiger Check auf mein Handy, jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin. Unter anderem war es der Klimabonus, hat mich natürlich sehr interessiert, wann der endlich kommt. Ne? Das war für mich natürlich schon ein Checkgrund. Aber nicht nur der Klimabonus hat auf sich warten lassen, sondern auch habe ich endlich mein Pre-Order von meiner Collector's Edition, die ich vor über einem Jahr getätigt habe, habe ich es bekommen, diese Woche. Und zwar habe ich die Collector's Edition von The Legend of Heroes Trails from Zero bekommen für die Nintendo Switch.
Das stimmt, das hast du mir vor einem Jahr gesagt, dass du was bestellt hast.
Richtig, ja. Es ist eine schöne kleine Schachtel mit so Acrylaufsteller von den Main Characters, mit dem originalen Soundtrack als CD, wo ich nicht weiß, wo die anspiele, weil ich kein CD-Player mehr habe, ist wurscht. ein Steelbook war dabei und so ein Poster, aber aus Stoff, also Stoffposter. Mhm. Mit einem coolen Artwork drauf. An sich wirklich komplett cooles Zeug, vor allem weil die Collector's Edition dann, die war urlang, hast du es noch kaufen können ohne Probleme und dann sind die Leute drauf gekommen, hey, das kommt ja bald raus, das fucking Game, ne? Mhm. Und was macht man dann in der Panik? Natürlich kaufen, weil wahrscheinlich manche einen Klimabonus gekriegt haben und was ich nicht gekriegt habe. und haben sie halt das Game dann so extrem hardcore gekauft, dass es dann out of stock war und ist nach wie vor halt nicht mehr verfügbar in dieser Edition. Mhm. Der Port ist extrem amazing, weil man muss ja dazu sagen, dass es Trails from Zero ein Teil von The Legend of Heroes, also Trails in the Sky oder Trails of Cold Steel, das ist mitunter, spielt halt alles in diesen großen Canon. Ich habe da schon mal ewig lang drüber geredet, in dem Podcast schon, extrem geile Serie. Nur das Besondere von Trails from Zero ist ja, das ist ein zweipartiger, Zwei-Part-Serie, Unterkategorie von dieser Legend of Heroes, und die sind noch nie am europäischen Markt erschienen. Du hast bis jetzt immer nur, hast du original auf einer chinesischen Seite oder auf der japanischen Seite, hast du downloaden müssen und dann hast du da einen Translation-Patch drüber rennen lassen müssen. Und jetzt kommt halt das Lustige, was ich halt wirklich funny finde, ist halt, dass die Dudes, die das gemacht haben, diese Fan-Translation, war ja wirklich top-notch. Das war voll geil. Also das ist nicht so, dass du jetzt denkst, jedes zweite Wort ist Rutschkupplung und die haben sie irgendwie, irgendwie das Japanisch nicht so wirklich, sie haben das halt eins zu eins übersetzt, wo halt manche Sachen keinen Sinn machen. Die haben sich Gedanken gemacht und haben jeden Charakter da irgendwie diese Emotion versucht, halt so auch mit zu übersetzen. Und das merkt man halt auch.
Sehr gut, ja.
Und das hat cool. So einen Hardcore-Anklang bekommen, dass Nihon Falcom, die einfach, also eigentlich war es NIS America, hat die unter Vertrag genommen, die haben die Dudes eingestellt. Natürlich, ja, cool. Sad Life, deshalb gibt es keine Fan-Translations für einer mehr. Aber dafür werden alle Spiele in Europa auch gepublished, die was bis jetzt noch nicht rausgekommen sind. Und mitunter auch mit so einer Collector's Edition versehen.
Ja, aber das heißt, ist ein Win-Win für alle, ne?
Natürlich, ja. Man muss halt jetzt auch Geld ausgeben, ne? Die ganzen Pirate Boys. Ja, eh schon wissen. Aber im Endeffekt kann man jetzt so. Die komplette Legend of Heroes Saga kommt raus und alles, was jetzt da in Zukunft noch rauskommen wird, wird von denen Dudes auch übersetzt. Das heißt, es kommt der zweite Part von den Trails from Zero, also Trails from Azor heißt das zweite Teil, der kommt nächstes Jahr raus und du wirst quasi jedes Jahr bekommst du jetzt einen neuen Teil mit dieser guten Übersetzung. Und das ist halt cool. Richtig mega. Du kannst halt so die komplette Saga halt durchspielen auf dem Gerät, wo du spielen willst. Weil es gibt es von der PlayStation angefangen, über den PC bis hin zur Switch. Überall kannst du es zocken. Xbox, alles.
Ja, leiwand. Ich meine, wie gesagt, dann hat es, ich finde ja Win-Win für alle. Außer halt jetzt für die Pirates unter uns. Ja. Aber im Großen und Ganzen finde ich das leiwand. Also da merkst du, dass es das schon wieder so Fanmade-Ding teilweise große Wellen schlagen kann. Ja.
Auf alle Fälle,
das ist cool, ja.
Dass die da einfach eingestellt werden. Also ich finde die Story an sich richtig cool, ja. Dass das halt eben möglich ist, weil sie sich ja wirklich Mühe gegeben haben. Ne? Die haben ja, glaube ich, die Translation von Trails from Azor hat einer, glaube ich, sicher 2 Jahre oder 2,5 Jahre hat die dauert. Ich habe irgendwo mal Statistik gesehen, wie viel Bücher die füllen würden mit den ganzen Textdateien, die die gemacht haben für die einzelnen NPCs und alles. Das ist ein extremes JRPG. Da kannst du, da hat ja jeder Char nach irgendeinem Event und wenn das nur der Bettler ums Eck ist, hat der eine andere Voiceline, ne? Also eine andere Textbox. Und das musst du mal irgendwie managen, dass der halt nicht in japanischer Schrift schreibt, sondern dass auch der seinen eigenen Charakterzug zu Textbox halt eben bringst. Das ist halt wirklich cool und dass die halt das geschafft haben, das haben wir gedacht, da investiere ich die 68 oder 78 Pfund, was dieses Game kostet hat. Man muss dazu sagen, ich habe dann auch noch 24 Euro Zollzeit, aber es ist was anderes. Aber es ist auf jeden Fall wert. Man kann sich das Game, es gibt es einzeln auch zum Kaufen, also man muss jetzt nicht unbedingt direkt von NIS America, also NIS GB ist ja also Great Britain. Man muss es nicht direkt dort jetzt da kaufen, nur damit man es bekommt. Das gibt es auf Amazon und überall die normale Edition auch. Und die normale Collectors Edition gibt es auch. Also, wo du jetzt sagst, du hast einen digitalen Download vom Soundtrack auch noch dabei.
Alles cool. Alex, bist Bitte? Du bereit? Sitzt du im Zug? Sitzt du im Hype Train? Weil.
Sitze im Hype Train? Ich sitze seit gestern im Hype Train.
Weil der Hype starts now. Mit diesen Worten hat quasi die E3, der Twitter-Account für die E3 angekündigt, dass jetzt losgeht. Ja, der Hype für die E3 nächsten Jahres, die von 13. bis 16. Juni sein soll. Jetzt ist halt die Frage, es glaube ich, sind auch die, also die E3 ist ja nicht mehr, wenn ihr das richtig verstanden gehabt habt, bitte korrigiert es mir in den Kommentaren oder sonst irgendwo oder schreibt es uns eine Mail oder so, aber die E3 wird ja nicht mehr geführt von dem Unternehmen mehr oder weniger, die das vorher veranstaltet haben. Das heißt, Veranstalter sind ja jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, irgendwas mit Red, und die haben glaube ich auch die Packs und sowas gemacht. Somit soll die E3 ein bisschen anders werden wieder. Und zwar unter anderem sollen auch die Unternehmen und Institutionen, die jetzt zum Beispiel keine zahlenden Kunden sind von der E3, ja, trotzdem im Zuge der E3 mit eingebunden werden. Das heißt, selbst wenn die jetzt gar nicht auf dem Messegelände sind, sondern irgendwo im Hotel rundherum, ja, dann sind die anscheinend doch Teil der E3 wieder, ja, und brauchen nicht unbedingt zahlende Kunden oder Partner sein, ja. Mhm. Ist so, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wir haben gar mal kurz, glaube ich, darüber geredet, über die E3, ob wir es überhaupt so brauchen, oder ob uns das momentan, wie wir es ja diese letzten 2-3 Jahre gehabt haben, mit Opening Games Night und von Gamescom und Stream Days, ob wir eine E3 als Consumer, ja, überhaupt noch brauchen oder ob das in diesem Sinne mit verschiedenen Streams von PlayStation, Xbox und so, Nintendo besser ist, so wie es dieses Jahr war, oder wieder alles konsolidiert in einem zusammen. Was sagst du dazu?
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das, glaube ich, das Konstrukt E3, dass man das nicht mehr braucht. Dass die Zeit vor so einer Riesenmesse, es gibt's, man sieht das bei der Gamescom oder bei der Tokyo Game Show, sieht man, dass es natürlich Anklang findet oder was, aber ich glaube, dass die E3 an sich einfach nur halt sein soll, quasi als Mittelglied zu den Announcements. Mhm. Ich aber trotzdem finde, dass so Big Games, ne? Wenn ich jetzt sage, dass Sony zum Beispiel Last of Us Remake zum Beispiel, ne? Dass die einfach einen eigenen Stream weiterhin starten sollten, weil du einfach, du hast ein bisschen mehr das Gefühl, du bist halt dabei. Weißt, du sitzt halt bei deinem Computer, drehst Twitch auf und musst nicht auf in der PK warten, sondern du weißt, okay, da startet der Stream, dann rennen die Trailer durch und irgendwie am Schluss gibt es ein Big Bada Bam Bada Boom. Ne? Mhm. Ich glaube, für so Start-Announcements von so Titeln, die sie im, sag mal, in die Early Stages von der Entwicklung sind, eignen sie so E3 Gamescom, Tokyo Games schon recht gut. Ne? Aber dann jedes Jahr immer auf die E3 warten zu müssen, um irgendeinen Futzel von Informationen zu dem Game zu bekommen, finde ich ein bisschen träge und auch nicht mehr zeitgemäß. Weil was ist, wenn jetzt da zum Beispiel der zweite Part von Final Fantasy ist im Remake, wenn der schon so weit fortgeschritten ist und Square Enix will halt was raushauen, dann mache ich halt irgendein Anniversary oder einen Special Stream, datiere den auf in 2 Monaten, da passiert irgendwas, mache irgendwann Twitter-Buhu mit irgendeinem Countdown, wo keiner was weiß. Da, ich glaube, ist der Hype viel mehr zum Aufbauen, wie wenn ich weiß, okay, passt, ich muss jetzt auf die E3 warten und wahrscheinlich ist nächstes Jahr eh nichts mit der E3. Von den Ankündigungen, weil das Game muss jetzt einmal 2 Jahre in Entwicklung sein, dass man überhaupt irgendwas sieht. Ich glaube, dass die Entwickler an sich so viel flexibler sind und so uns auch in den Ermessen von ihnen halt eben auch uns die Trailer darbieten können.
Jein, also ich glaube, ich mein, ich stimme jetzt zum Teil zu, ich sage für die E3, für uns Consumer vielleicht nicht mehr allzu wichtig, aufgrund der verschiedensten Informationsquellen, die es gibt momentan, oder weil sie das mit den anderen Streams etabliert hat, aber ich glaube, so jetzt als Branchentreffen, ja, wo sie verschiedenste Gaming-Branchen, ja, Institutionen oder halt jetzt Käufer, Publisher, Spielentwickler treffen, glaube ich, ist es schon noch sehr wichtig, dass es so eine riesige Messe gibt, wo du halt eben alles mit deinem Spiel zum Beispiel vielleicht einen Publisher suchen kannst oder finden kannst oder sowas, ja. Glaube, für Branche ist es vielleicht doch sehr wichtig noch, jetzt als Game-Announcements vielleicht nicht mehr so. Aber ich glaube, für den Branchenfaktor und das Networking untereinander in der Branche ist das, glaube ich, schon noch sehr wichtig.
Ja, aber das betrifft uns ja nicht. Es gibt ja nach wie vor irgendwelche Meetings, von denen wir Consumer überhaupt nichts mitkriegen. Also ich glaube, dass das sehr wohl auch passieren würde, wenn es denn notwendig ist. Jetzt irgendwelche Indie-Game-Shows oder whatever. Machen es ja nach wie vor auch in den letzten 3 Jahren gibt es ja immer wieder so Indie-Sparten, ne? Vor allem bei den großen Entwicklern. Und ich glaube, dass das halt eben, für das ist das Event zu groß, ne? Und kostet zu viel, um nicht den Consumer mehr zu bieten. Ne? Also es hat einfach, ich finde, nicht so viel Mehrwert.
Okay. Nein, ich bin gespannt. Also schauen wir mal, was vorhaben. Ich mein, mehr als das halt. Dass so den Flammen aufgeht, das Ganze. Und quasi wirklich das Ende der drei besiegelt, wenn es schlecht geht, ja. Kann nicht passieren, ja. Und wenn es gut rennt, hey, vielleicht gibt es irgendwelche innovativen Dinge, wo man sich denkt, oh, na geil, das macht die drei cool wieder. Ja. Kann ja auch sein, man weiß es nicht, ja. Bin ich gespannt drauf. Nicht gespannt drauf bin, weil nicht unbedingt sein muss, sind die ganzen Cloud-Geräte, mit denen jetzt die Spiele spielbar werden sollen. Gibt es auch 2-3 lustige Dinge. Erstens einmal ist ja dieses Logitech-Hardware gelauncht für das Cloud-Gaming da, ja. Da hat es anscheinend ein bisschen ein Problem gegeben mit den Reviews, die Logitech da veröffentlicht hat auf ihrer Seite, beziehungsweise welche Reviews sie halt gelöscht haben und so nicht. Ne? Damit halt alles auf der Website für eine ganz super cool ausschaut. Das war ein bisschen so ein kleiner Tropfen in dem ganzen See. Aber was halt ein großer Tropfen war, sagen wir mal, oder quasi schon ein bisschen mehr Ausschlag gegeben hat in diesem Cloud-Sektor, ist, dass halt im Google Stadia zusperrt komplett. Ja? Und damit auch alle jegliche Kosten, das heißt, wenn du Subscriptions gekauft hast, ja, oder halt diese Dinge gekauft hast, wird alles zurückerstattet. Also die Frage, die ich mir stelle, ist dann, entweder sie haben echt nicht viel verdient, damit es einer wurscht ist, dass sie einfach sagen, okay, bitte zahlt einer einfach zurück, dann haben wir die Sache gegessen, ja. Weil da können sie eben nicht so viel Sachen verkauft haben. Wenn es weniger Geld kostet, das zu refunden, als irgendwie andere Strategie zu machen, ja, weiß ich nicht. Aber ja, das ist das mit Google Stadia gewesen. Es ist halt vielleicht zu früh gewesen, vielleicht vor seiner Zeit. Wobei halt bei Google-Sachen, das ist schon langsam so ein bisschen so, wie früher Microsoft unterwegs war. Ne? Sie haben halt Sachen aufgekauft, haben es gemacht für 2-3 Jahre, wenn es gut geht, und dann haben sie es zugemacht. Ja. Und für das hast du ja im Endeffekt als Spieler, hast du, glaube ich, schon ein bisschen jetzt nicht Angst, aber du kannst ja nie sicher sein, ab wann ist das Spiel, weil du kaufst ja nur eine Lizenz, du kaufst ja nicht das Spiel. Das heißt, es kann jederzeit sein, dass du das Spiel nicht mehr spielen kannst, obwohl du halt quasi dafür gezahlt hast. Ist halt bei Steam natürlich bisher, glaube ich, nicht oft passiert, oder medial ist das, glaube ich, nicht so gut aufgekommen, weil ich glaube, 2-3 Mal ist irgendein Spiel rausgenommen und dann, ja, Pech gehabt, ja.
Ich glaube, das letzte Mal war das bei der Assassin's Creed, glaube ich, wie sie Ubisoft auch gesplittert hat.
Irgendwie so, ja, aber da ist es jetzt natürlich blöd, weil du hast natürlich jetzt nicht nur das Spiel nimmer, sondern du hast ja deine ganzen Fortschritte, die ganzen Game-Saves und sowas hast du ja auch nicht, ne? weil das halt alles in der Cloud war. Das heißt im Endeffekt, wenn du urviel Zeit in das Spiel eingesteckt hast, was halt bei Stadia war, wenn du als Stadia-Kunde warst, ist wirklich alles weg jetzt. Also nicht, ein bisschen, ja, ist halt vielleicht immer so ein bisschen in Zukunft blickend, was so auf uns zukommen kann, wenn alles so in Richtung Cloud-Gaming geht, ne? Weil, wie gesagt, diese Logitech-Konsole, die geht in das ganze Cloud-Gaming rein und Razer macht anscheinend jetzt auch einen Handheld, einen eigenen.
Ja.
Wobei ich jetzt nicht weiß, ob der auch mehr auf Cloud-Gaming sein soll oder doch auch wieder lokal. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen, habe das noch gerade vorher kurz gelesen. Ja, war bin gespannt, aber das hat, ich meine, die Idee unter Google Stadia teilweise habe ich cool gefunden, was du gehabt hast. Du hast zum Beispiel von YouTube aus, ne? Du hast im YouTube dann ein Gameplay gesehen und hast dann draufklicken können und in Google Stadia spielen oder sowas. Ja, das war fast so, mehr oder weniger ist das ja angeblich als nahtloser Übergang zum Zocken dann halt. Ne? Also an sich eine coole Idee, aber ja, wie wir halt die letzten paar Mal schon gesagt haben, Cloud Gaming ist vielleicht noch zu früh. Das funktioniert einfach global noch nicht so gut.
Ja, ich glaub halt nur dort, wo halt das Internet wirklich vorhanden ist. Auch, ne? Also die Bandbreite, wo der Ausbau dementsprechend fluid ist und wo es halt nicht, sag ich mal, du kommst wirklich mit Glasfaser rein in der Wohnung und verstreust es dann via WLAN. Ne? Aber wenn du jetzt irgendwie angewiesen bist auf, was der Kuckuck, auf irgendwelche 4G-Masten, Mobilfunktarife, die auch richtig cool sind und alles Gucci ist, ne? Nur trotzdem sind die halt auch sehr auf der anfälligeren Rate. Oder außerdem, wenn du dann zu einer Primetime gamen willst und dann halt nicht mehr die Bandbreite hast, die du eigentlich benötigst, brauchst nur, stell dir vor, du brauchst X Bandbreite und du hast dann Tarif für die X Bandbreite aufgenommen, kriegst aber dann nur drei Viertel von X, ne, in der Stoßzeit, dann hast du, das spiegelt sich ja alles auf der Qualität des Spiels dann halt auch wieder. Ja. Das sagst, es ruckelt vielleicht oder irgendwie lackt oder die Auflösung ist nicht so geil. Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, das ist mir dann ein bisschen zu blöd. Das ist mir zu unsicher und zu blöd. Und ja, dieser Gedanken, ich nehme jetzt meinen Controller und setze mich vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer zum Fernseher und da kann ich das nahtlos einfach weiterspielen oder auf dem Handy oder auf dem Tablet. Das ist alles verlockend und alles cool.
Eben, aber es war oft, ja, also.
Wie oft willst du das nutzen? Wir wohnen jetzt nicht so in der Obervilla, ne? Ich glaub, die wenigsten wohnen in einem fünfstöckigen Haus alleine und müssen vom Westflügel in den Ostflügel gehen und denken sie, ja, aber eigentlich möchte es Tomb Raider schon in der Küche weiterzocken.
Also ich glaube, um das so geht's gar nicht. Also ich war ja eigentlich, also den einzigen Grund, warum ich mir vorstellen kann, dass Cloud Gaming einen Sinn macht, für mich jetzt persönlich war es gewesen, wenn du zum Beispiel pendeln tust im Zug, ja, und du tust halt einfach, anstatt dass dann 10 Kilo schweren Gaming-Notebook, der lauter als der Zug im Waggon ist, wenn du da auf Highpower irgendwelche Spiele spielst, ne, da habe ich schon, ist schon cooler, wenn du irgendein kleines Handheld-Ding hast und du halt aber trotzdem auch die AAA-Spiele spielen kannst, ne. Das sind so die Sachen, wo man denkt, da wäre Cloud-Gaming, vorausgesetzt natürlich, das passt alles mit der Geschwindigkeit und so und gerade im Zug und alles, dann tät sich das für mich schon aus, wo ich sage, okay, das ist geil, das nehme ich einfach mit und brauche nicht irgendwie abstecken, okay, ich kann jetzt ja nur das und das Spiel spielen, weil die sind jetzt grafisch nicht so anfordernd und was weiß ich, ne? Also das ist so,
ja. Es gibt ja mittlerweile Anbieter, die das ein bisschen anders angehen, habe ich gelesen und habe mir ein bisschen informiert, jetzt nur bei einem Anbieter, weil ich das beim Streamer gehört habe, dass das halt eben gibt, habe ich auch nicht gewusst, ist, dass du, das ist so Ort Cloud Gaming, das heißt, du hast quasi einen Krapfen-PC zu Hause, okay, sagen wir, du hast jetzt wirklich das Minimum-Specs und du kannst nicht einmal an Cyberpunk denken, ne? Jetzt kannst du aber, wenn du die Internetleitung dazu hast, kannst du quasi einen Gaming-PC über die Ferne quasi mieten, ne? Also die Rechenleistung. Du kannst da den auf der Website zusammenstellen, sagen, da muss so jetzt das Neueste vom Neuen sein, oder die haben halt vorgespeckte Geräte auch dort stehen, und du mietest dann halt quasi den PC, der woanders steht, der was dann nur über die Internetleitung dir quasi die Power halt bringt, damit du halt eben jetzt Cyberpunk spielen kannst, zum Beispiel auf Max, auf dein, was weiß ich, Hofer PC.
Ja, nein, ich weiß, was du meinst, ich kenne den Service auch schon, den hast du vor Jahren schon mal probiert. Ich glaube, du meinst Shadow, glaube ich, heißt das, ja. Denn das ist genau das, also so quasi Remote-Ding-mäßig. Genau. Das heißt, ja, gibt es schon länger. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die geworden sind oder wie schlecht es war, aber es ist das, ja, ich weiß, was du meinst. Keine Ahnung, ja, du musst halt genau dasselbe haben. Ich meine, sicher. Remote ist auch nicht gleich remote, ja. Nur weil du da einen guten PC hast, das ist der gleiche, was du beim Nvidia G, wie heißt jetzt, GeForce? Ja, das ist Nvidia Zirkel G, ja. Ja, genau, das ist ein Nvidia Stream-Ding, machst du ja auch nichts anderes. Du lässt im Endeffekt, ja, GeForce Now, genau. Du lässt im Endeffekt die Hardware aus, ob das jetzt ein 1080 ist oder sonst irgendwas, ja. Das machst du ja im Endeffekt mit GeForce Now auch. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das waren irgendwelche Franzosen, glaube ich, war das einmal. So ein Shadowcast. Ob das jetzt die sind, was du gemeint hast, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da schon andere Mitbewerber.
Vor ein paar Monaten war das, wo ich mich da ein bisschen mal informiert habe.
Ja, also das Lustige ist, die Idee ist ja wirklich ganz geil, weil das haben wir ja, ich meine, jeder kennt es, wenn er zum Beispiel in einer Queue hängt, ne, dann tust du auch kurz mit dem Handy oder mit einem anderen Notebook einmal daheim kurz remote einloggen, ne, und spielst von da aus, dass du in die Queue hängst und alles. Kennen wir ja. Also von dem her die Idee.
Lost Ark.
Final Fantasy 14. Aber ja. Von dem her interessant, aber für mich nichts anderes wirklich als Cloud Gaming. Weiß nicht.
Ja, es hat genau den gleichen Fadenbeigeschmack. Ja. Aber du bist halt da bist halt dann eher auf der stationäreren Seite, ne, als bei der unterwegs.
Jo, aber Alex, gut. Darf ein bisschen kapern noch. Ich weiß jetzt nicht, du was kaperst. Du vorgehabt hättest. Ja, aber
ich hab gerne ein bisschen kapern. Ich habe gar
nichts vor. Ich nehme mich nur so zwei, drei News und Sachen, die halt so passiert sind, in der Gaming-Welt. Aber bitte, ich möchte jetzt nicht, wenn du noch was sagen willst, bitte mach einmal.
Ja, nix, mach deine Themen. Ich bin ja schon dann quasi wieder am Sprung, ne? Weil ich habe ja Termine.
Alles klar, gut. Na, dann machen wir es so kurz wie möglich, das Ganze. Und zwar geht es mir generell um die letzten Entwicklungen von CD Projekt Red, den Machern von Witcher und Cyberpunk und so. Da ist ja auch ein bisschen was da in der letzten Woche. Und zwar hat Cyberpunk über 20 Millionen Spiele verkauft, also Einheiten verkauft, was schon eine riesige Anzahl ist. Es hat auch den Steam-Rekord für sich, also es hat mehr Concurrent Player, also mehr gleichzeitig spielende Spieler auf Steam gehabt, als Witcher 3 jemals gehabt hat. Natürlich wahrscheinlich wegen dem Anime, ja, dass die Leute halt reingeschaut haben. Dann hat es ja quasi das Release gegeben, dieses Update von Cyberpunk, wo ich glaube Modding freigeschalten worden ist. Oder es gibt halt jetzt was, so ein Modding-Kit im Endeffekt auch, was ja eigentlich für Witcher sehr viel gebracht gehabt hat, also Witcher 1 und Witcher 2. Das war ja quasi, glaube ich, ein riesiger Teil des Erfolgs daran, ja. Das ist jetzt eben für Cyberpunk rausgekommen. Und gestern war auch quasi der Finanzbericht, glaube ich, oder so was ähnliches wie der Finanzbericht von CD Projekt Red. Und da haben sie gleich vier Sachen angekündigt, also vier Main-Sachen, sagen wir, angekündigt. Und zwar Cyberpunk mit dem Codenamen Orion, ja, wird quasi ein Nachfolger von Cyberpunk, ja, der ist in Entwicklung. Dann ist in Entwicklung etwas, das nennt sich Canis Majoris, ja. Das ist ein full-fledged Witcher-Game, also komplettes Witcher-Game, das von einem externen Studio entwickelt wird, also nicht von CD Projekt selber, aber von Veteranen, die bei Witcher-Games schon mitentwickelt haben. Das ist aber nicht das neue Witcher-Game, was rauskommt. Also das kommt auch raus. Also das neue Witcher-Game heißt ja Polaris, glaube ich, momentan als weiß nicht, ob das jetzt noch ein Codename ist wahrscheinlich, ja. Aber das Witcher Polaris ist im Endeffekt das, was für CD Projekt Red entwickelt wird, ja. Dann gibt es noch das Spiel namens, also Codename Sirius, ja. Das spielt ja auch im Witcher-Universum. auch wieder Support von, gibt es einen Support von CD Projekt Red dafür bei der Entwicklung und ist auch Multiplayer. Also da gibt's, wird's auch, es generell wird es in den nächsten Witcher, also CD Projekt Red Game, Multiplayer Sachen geben mit Singleplayer Experience und Quests und Stories. Ja. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Und eine komplett neue IP mit dem Projektnamen Hadar. Oder Hadar, keine Ahnung. Ja, also das ist noch so early in Development, damit das noch nicht, das ist noch nicht einmal angefangen worden zum Developen, quasi mehr oder weniger, ja. Also in den ersten kreativen Phasen ist dieser IP gerade. Also da wird es wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis wir davon was sehen, hören oder irgendwie einmal machen können. Also CD Projekt Red und auch noch, was ist mir jetzt gerade gefallen, der CEO, also ein Mit-Co-Founder, geht, ja, verlässt CD Projekt Red, geht, weiß nicht, ob er in Rente geht oder so, oder irgendwo anders, den Kabel weiß ich nicht, aber da, nach 30 Jahren, hört er auf. Also ist ein bisschen ein großer Wandel für eventuell, ne? Und ich glaube, es sind jetzt über 1000 Mitarbeiter, 1500 Mitarbeiter sind ja generell schon bei CD Projekt Red. Also das ist ja auch riesig gewachsen, das Ganze. Ja. Also was ich einfach nur hoffe, ist, dass die Lehren aus der verfrühten Cyberpunk-Veröffentlichung gezogen werden, damit halt so ein Fiasko von Cyberpunk-Release nicht mehr stattfindet. Weil noch einmal sowas für CD Projekt Red ist, glaube ich, nicht fördernd, sage ich einmal.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich CD Projekt Red absolut verloren hat damit.
Nein, muss ich nicht sagen. Also erstens einmal ein bisschen Bias, weil halt Witcher 3 einfach, also die Witcherei mir einfach sehr am Herzen liegt, das Ganze. Cyberpunk habe ich am PC gespielt. Es war für mich jetzt natürlich mehr Hype als sonst irgendwas. Es war jetzt kein grottenschlechtes Spiel. Ich habe zum Glück keine Bugs gehabt. Ich habe es am PC gespielt und auf irgendeiner Konsole, wo es halt sehr verpackt war und so. Aber ich glaube wirklich, dass die da ein bisschen draus gelernt haben und also ich gebe denen auf jeden Fall eine Chance. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn du sagst, du hast da keine Hoffnung mehr drin, dann ist das natürlich auch in Ordnung, ja.
Ich glaube halt eben, dass dass jedes Entwicklerstudio hat irgendwo sein Hoch und dann geht es einmal bergab randeln, ne? Und ich glaube, dass sie damit auch, also sie tun den Ruf nichts Gutes, wenn jetzt auf einmal 5 Spiele gleichzeitig announced, dass die Entwicklung sind, weißt
du? Das ist naja, ungefähr. Heißt ja nicht, dass die gleich rauskommen, außerdem werden sie ja nicht vom selben Team entwickelt.
Das ist schon richtig, aber Cyberpunk ist halt immer noch in dem State, wie es ist, ne? Es werden nach wie vor die DLCs, die versprochen waren, werden gestrichen oder was. Und wenn ich da halt einfach nur sage, okay, passt, wir arbeiten an dem neuen Witcher, was ich cool finde. Ich bin ja auch ein kompletter Fan von der Witcher-Reihe, verstehe mich nicht falsch. Aber ich arbeite an dem Witcher und wir versuchen Cyberpunk aus dem Dreck zu ziehen, ne? Dann hätte es auch gereicht, ne? Weil so hast du jetzt eine komplette Ratzen an Games, die da irgendwie gleichzeitig in Entwicklung stehen, wo auch wieder Leute, ja, das Team soll 1000 Mann groß sein, ne? Ist alles gut und alles fein, ne? Aber man muss ja trotzdem dann irgendwie realistisch auch sein, ne? Willst du dann wirklich qualitativ hochwertige Games haben oder willst du jedes Jahr, dann sage ich jetzt einmal, Assassin's Creed haben, ne? Oder FIFA. Was an sich nicht schlecht ist, ne? Braucht man nicht diskutieren. Es hat jeder seine Vorlieben, aber ich persönlich, das wäre ungefähr das gleiche, wie wenn Square jetzt sagen würde, okay, passt, wir remaken jetzt das 7er, aber wir arbeiten gleichzeitig am 8er, am 9er und am 10er auch. Und dann machen wir 10-2 auch nochmal und nebenbei machen wir dann auch noch ein unangekündigtes Projekt, was auch überall kommt, aber das machen wir alles gleichzeitig. Ne?
Ich weiß nicht, ich glaube, so eng darfst du es nicht sagen, weil im Endeffekt du warst ja, du hast ja auch gewusst, dass zum Beispiel Bethesda mit Fallout 5 und Elder Scrolls Online und Starf, wie heißt Starf? Also was kommt ja aus das nächste?
Starfield?
Ja, Starfield, ja. Das sind auch mehrere Spieler, die jeder weiß, die kommen, ja, und die kommen aber
ja, auch nicht. Ja, aber Elder Scrolls Online hat ja mit die Developer von die normalen ESO, also ESO sage ich, Elder Scrolls, von dem Main-Titel nichts zu tun.
Und da ja, aber so der Sirius, das Canis Majoris und auch nichts zu tun damit. Das ist auch ein komplett eigenes, anderes Studio, das das macht. Nur im Witcher-Universum. Das heißt, da hat er, da sind ja nicht wirklich Entwicklerressourcen für die Project Red dran beteiligt im Endeffekt, ne?
Ja, aber das hast du jetzt so kommuniziert. Du hast mir erklärt, dass CD Projekt Red alle die Titel jetzt alle angekündigt haben, dass sie das entwickeln.
Also wie gesagt, nochmal Entschuldigung, falls das überkommen ist. Also Orion wird entwickelt von CD Projekt Red. Ja, das ist das Cyberpunk Sequel, glaube ich einmal, ne? Weil das der Story DLC und so kommt ja auch noch für das jetzige Cyberpunk. Dann gibt es das Canis Majoris, ja. Das wird bei einem kompletten anderen Studio entwickelt. Aber die Leute, die dort entwickeln, haben früher bei Witcher Games mitentwickelt. Ja? Das heißt, das Canis Majoris ist zwar im Witcher-Universum, ist aber kein Ding für City Project Red. Ja? Dann ist quasi das Sirius, ja, das spielt auch im Universum. Da gibt es einen Support für City Project Red, aber ich glaube nicht, dass City Project Red da komplett stark mitentwickelt, weil die ja selber das Polaris machen, also den Witcher-Sequel.
Die richtige Trilogie, was dann rauskommt.
Genau. Das Sirius ist aber so anders und das Canis Majoris ist auch was anders.
Das ist dann ein Gacha-Karten-Game für Smartphone.
Das weiß ich nicht. Möglich. Ich meine, das Gwent ist auch nicht schlecht für CD Projekt Red, muss ich sagen. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht riesig groß und so, aber das, wenn du denkst, wie sie das auch gemausert hat von Minigame von Witcher 3 in Full-Fledged mit Story-DLCs und sowas, darf man auch nicht unterschätzen. Ja
aber wie gesagt, CD Projekt Red muss echt viel machen, dass den Schaden wieder gut macht. Ne?
Natürlich.
Und da rede ich von einer Redemption Arc à la No Man's Sky.
Wer weiß, vielleicht passiert das ja. Ja. Also
zu wünschen ist es ja auf jeden Fall, aber wenn man zurückblickt auf wie Witcher 3 rausgekommen ist, war das nicht so. Ich meine, es hat auch Bugs gegeben, ne? Aber da war halt das Entwicklerstudio noch relativ klein. Ne? Und der Hype, der was sie da für Cyberpunk halt eben aufgebaut hat, war auch mitunter sicher zu groß gemacht für das, was es im Endeffekt war. Ich habe es ja auch durchgespielt und habe es jetzt auch nicht so als super extrem schlechtes Spiel angesehen, aber es war halt auch nicht mehr. Ne? Es war nicht das, wo du denkst, wow, ne? Okay, nein, passt.
Aber
das setzt mich jetzt ins Auto und fahr halt herum, ne? So wie in GTA zum Beispiel.
Ja. Nein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die da ein bisschen draus gelernt haben, weil ja, ich weiß nicht, irgendwie. Aber hey, vielleicht täuschen wir komplett und denen ist es eigentlich eh wurscht gewesen und ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es eh wurscht gewesen ist, weil es halt doch ein paar, glaube ich, monetäre Schäden gegeben hat und vergiss nicht den ganzen Ransomware-Attacke und den Hackerangriff, den es da gegeben hat gegen CD Projekt Red. Also ich glaube, sie wissen schon, dass da eher wieder mehr auf Qualität schauen müssen und vielleicht einmal die Investoren ein bisschen länger hinhalten müssen oder so. Also ich meine, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum es zu früh rausgekommen ist, aber das ist, glaube ich, meistens der Grund, einfach weil die Investoren sagen, bringt das raus, wir wollen Geld zeigen. Ne?
Voll, ja, ein gut Ding braucht halt Beile.
So. So ist es, ja.
Aber gut, Thorsten, wir haben eine Minute noch Zeit, bevor die erste Folge wieder zu Ende geht.
Genau. Ich hätte zwar eigentlich noch ein paar Themen, aber die werden wir dann beim nächsten Mal wieder besprechen, weil gut Ding braucht Weile, wie du eben gesagt hast, wir brauchen natürlich auch eine Woche Pause quasi.
Wir peitschen das jetzt natürlich nicht auf Muss durch, die ganzen Themen, ne? Weil du hast ich weiß nicht, ob es da aufgefallen ist, aber gestern hat es natürlich wieder ein Release-Fiasko gegeben, im Sinne von Overwatch 2 ist rausgekommen.
Ist ein Fiasko gewesen? Ich habe weiß nicht, dass es rausgekommen ist. Ich weiß nicht, was passiert ist.
Naja,
ist echt so schlimm.
Naja, es war halt ein DDoS-Angriff und du hast keine Connection gehabt zum Server und so. Also
ja, okay, das. Ja.
Ein Release-Fiasko. Also, das war Never Play on Patch Day, sagen wir mal.
Ich wollte gerade sagen, es ist fast jedes Spiel schon so für mich.
Richtig, ja. Aber im Endeffekt, ich habe heute schon ein paar Runden spielen können. Mir macht es Spaß. Es ist halt Overwatch. Es ist halt Overwatch 1 ein bisschen gecleanter.
Okay. Ja. Nein, also ich werde auch jetzt gleich noch wahrscheinlich wieder Moonbreakers spielen. Auf dem hänge ich gerade ein bisschen drinnen seit der Woche. Da verbringe ich gerade schon ein paar Stunden mit dem Ganzen. Aber da können wir jetzt nächstes Mal drüber reden. In diesem Sinne möchte ich mich natürlich bei allen Zuhörern von allen verschiedenen Plattformen bedanken fürs Zuhören. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ja. Das war's für mich und von mir. Und das letzte Wort geht an Alexander dieses Mal. Ich verabschiede mich. Tschüss, Baba, Servus.
Ja, das letzte Wort ist immer das Gewichtigste und Größte, was wahrscheinlich den meisten dann im Ohr herumklingelt. Ich möchte eine Hausaufgabe aussprechen an den Thorsten. Ich hoffe, dass er noch zuhört und noch nicht gegangen ist. Und
zwar,
er soll sich schon mal Gedanken machen, weil die Serie der Publisher ist ja noch nicht vorbei. Er soll sich schon mal Gedanken machen für die nächste Folge, was er von Bandai Namco Entertainment so in seiner Kindheitskiste hat. Oder vielleicht auch ihr. Und mit diesen letzten Worten verabschiede ich mich und sage danke fürs Zuhören. Adieu.